Menschen bilden, begleiten und behandeln. Das ist das Oberlinhaus. Im Podcast Chronisch Diakonisch.
Und hier ist unser Podcast im Sommer 2024. Herzlich willkommen, hier spricht Matthias Fichtmüller
und Thomas Neubauer.
Und heute haben wir ein Thema, das wir im Alltag vielleicht gar nicht so wahrnehmen, aber tatsächlich eine ganze Menge Menschen, nicht nur im Oberlinhaus, sondern darüber hinaus betrifft. Es geht um das große Thema Autismus.
Ja, wir haben heute Frau Paul zu Besuch, die unser Autismuszentrum leitet.
Wir würden sagen, sie ist ja eine Expertin. Sie selber hört den Begriff nicht so gern, ja, weil sie sagt, da wird dann möglicherweise medizinische Expertise abgeleitet. Sie ist aber eine absolute Fachfrau in der Frage, wie Menschen mit Autismus in ihrem Lebensalltag begleitet werden, ja, und nicht nur die Betroffenen.
Genau, sondern alle, das Umfeld, um die betroffenen Klienten eben einzubeziehen. Und das wird sicherlich spannend. Aber Autismus, das Feld ist wahrscheinlich ziemlich breit. Was ist denn eigentlich Autismus?
Die entscheidende Frage ist, Herr Neubauer, ist Autismus eine Krankheit oder ist es eine Behinderung?
Ja, zumindest ist es nicht heilbar. Und damit wäre es ja eigentlich eine Behinderung, oder?
Das stimmt. Das mögen Therapeuten und der Gesetzgeber sicherlich klar definiert haben. Aber für uns, auch im Oberlinhaus, stellt sich ja die Frage, ist jemand, der anders reagiert, der Reize anders verarbeitet, wahrnimmt, ist er automatisch deshalb oder sie deshalb behindert?
Ich glaube, so leicht können wir das uns nicht machen. Aber der Gesetzgeber sagt, mit einer klaren Diagnostik, wer im Autismus-Spektrum ist, der bekommt auch einen Behindertenausweis und damit ist er zumindest mal vielleicht auch ein Stück stigmatisiert. Das können wir ja auch nochmal besprechen.
Und jetzt kommt sie durch die Tür. Herzlich willkommen, Manuela Paul. Schön, dass Sie da sind.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, freuen wir uns sehr.
Ich auch.
Waren Sie heute schon im Kino?
Nein. Es gibt so viel im Büro gerade zu tun, an Planung und so weiter. Nein, es war mir heute nicht möglich, ins Kino zu gehen. Tut mir leid.
Es hätte ja sein können, dass Sie vielleicht zu einer Abstimmung zu einem autismusfreundlichen Kino hier im Thalia waren.
Ja.
Hätte sein können, oder?
Hätte sein können. Das ist einer der Aktionen, die jetzt, ich glaube, insgesamt mit einer Unterbrechung aufgrund von Corona jetzt, glaube ich, fünf Jahre läuft. Ja, und das freut mich total, weil es ja auch nochmal darum geht, Teilhabemöglichkeiten für Menschen mit einer Autismusdiagnose möglich zu machen. Und das ist das Novum an dem an der Aktion insgesamt, das nennt sich jetzt nicht mehr autismusfreundliches Kino, sondern es nennt sich barrierefreies Kino. Okay. Weil es da nochmal explizit auch darum geht, ein Angebot zu finden, was auch für Menschen mit Autismus geeignet ist, aber eben auch für andere Menschen, die Wahrnehmungsbesonderheiten haben.
Also mir geht das jetzt alles zu schnell. Liebe Frau Paul, lieber Herr Neubauer, Sie steigen hier voll ein in ein großes Thema, aber ich muss mal versuchen, den Anschluss herzukriegen.
Ja.
Denn die alte Begrifflichkeit, die kenne ich noch, autismusfreundliches Kino. Das Thalia hier in Babelsberg, haben Sie eben gesagt, das ist unser Partner. Aber was heißt denn das ganz konkret, wenn man jetzt auch sagt, barrierefreies Kino?
Ja, es geht vor allem um drei große Aspekte. Es geht einmal um das Thema Wahrnehmung und wie man Film wahrnimmt. Jeder, der mal im Kino war, weiß, dass es häufig sehr, sehr laut ist. Für viele Menschen auch ohne Autismus manchmal ein Problem. Teilweise gibt es davor noch Werbung, die häufig ja nicht geguckt werden will, sondern eben, man will ja wegen des Kinofilms ist man ja da. Und der zweite Aspekt ist der, wo man da so sitzt. Also auch die Reize, die um einen drum herum sind, als ein Thema, was manchmal hinderlich ist, eben ins Kino zu gehen. Gerade wenn so große Blockbuster kommen, wo, weiß ich nicht, der ganze Kinosaal ausgebucht ist und wo festgelegt ist, wo man sitzen muss. Das ist für einen Teil unserer Klienten ein echtes Problem. So, und dann sitzt man an einem Platz, wo man eigentlich nicht sein möchte, weil hinter einem Leute sitzen, Geräusche machen, mit Tüten knistern oder irgendwas anderes tun. Und eigentlich würde man lieber stehen, weil das ist ja aufregend, wenn der Todesstern von Star Trek irgendwas Irres tut. Und das kann man dann manchmal eben nicht. Beziehungsweise es gibt dann blöde Anmerkungen wie, was machst denn du jetzt hier und setz dich mal hin, sei mal leise oder wie auch immer. Und der Gedanke eben bei diesem barrierefreien Kino ist eben, etwas wahrnehmungsreduzierter oder sensitiver da mit dem Thema insgesamt umzugehen und gleichzeitig eben ja Räume zu schaffen, wo man eben nochmal etwas anders auch sich bewegen oder verhalten kann, als man das eben üblicherweise tut. So, und das sind die beiden großen Aspekte aus meiner Sicht.
Und im Thalia hier in Babelsberg haben Sie offene Ohren damals gefunden? Genau. Die waren bereit, sich darauf einzulassen.
Naja, eines Tages habe ich gedacht, ich schreibe da einfach mal hin und frage mal Frau Zuklitsch, wie sieht es denn aus? Wir würden gerne sowas machen. Seid ihr dabei? Unterstützt ihr uns? Und ach, das hat gar keinen Tag gedauert. Hat sich Frau Zuklitsch zurückgemeldet und die Teilnahme sozusagen bestätigt oder ihre Unterstützung. Ja.
Nun ist ja ein barrierefreies Kino, spricht ja nicht alle Zielgruppen gleichermaßen an. Es gibt ja Menschen mit Behinderungen, die sich im Kino mit all den Nebengeräuschen durchaus wohlfühlen. Was für eine Gruppe von Menschen ist das in besonderer Weise?
Wie gesagt, es sind oder können durchaus Menschen sein mit einer Autismusdiagnose. Häufig sind es aber auch Personen, die eben etwas sensitiver unterwegs sind. Das können ältere Menschen sein, die Schwierigkeiten haben, Wahrnehmung manchmal besser zu verarbeiten. Es gibt Menschen, die eben mit dem Alter vielleicht auch schlechter hören oder besser hören oder anders hören. Und eben so ein Kinofilm dann einfach für diese Person Stress ist. Das können aber auch junge Erwachsene oder Erwachsene sein, die eben da besondere Bedürfnisse haben. Ne? Wir nennen das Neurodiversität. Da geht es im Prinzip um die Verarbeitung von verschiedensten Reizen im Gehirn und eben dem Gedanken sozusagen dieser Varianz, der Möglichkeit, wie eben Reize verarbeitet werden können, eben für diese Personengruppe und das eben auch da nicht auf eine explizit im Prinzip reduziert, dass das immer Menschen mit einer Autismusdiagnose sind, das auch explizit zu erweitern, finde ich toll. So.
Na, manchmal ist es ein großes Geschenk, wenn du Reize auch reduziert sind. Ne? Ich weiß, es gibt ein weiteres Projekt, reizreduziert auch einkaufen zu können, ohne Fahrstuhlgedudel und andere Reize, die es so beim Einkaufen gibt.
Genau. Ne? Da gibt es, wer jetzt hier in Babelsberg unterwegs ist, gibt es das im aktuellen einem Supermarkt. Die Idee ist, das aktuell noch mal ein bisschen weiter aufzumachen im Sinne von Gewerbetreibende hier im Stadtteil an dieser Aktion sich zu beteiligen. Worum geht es da? Da geht es genau um diese Frage, eben auch reizreduziert einkaufen zu gehen. Es sind vielleicht weniger Personen auch insgesamt in diesem Geschäft. Es gibt keine Musik, es gibt keine Werbung, wo Personen einen nochmal ansprechen, ob man den Käse XY probieren möchte. Oder andere Gerüche ist ja häufig auch nochmal so. Die ganzen, einige Supermärkte sind ja marketingmäßig komplett durchdesignt. Diese Dinge einfach mal sein zu lassen. Und man geht einfach nur einkaufen, wenn man 3 Brötchen und 200 Gramm Hack möchte. Und dann ist man in 10 Minuten fertig.
Ohne künstliches Licht, künstliche Gerüche und künstliche Töne, die uns genau. Von allen Seiten umgeben.
Genau, ne, weil häufig gerade, ich glaube, das ist insgesamt ein Bedürfnis von vielen Menschen, ob mit Autismus oder ohne, manchmal ist weniger mehr. Mhm. Und die Dinge sind finde ich, schon häufig sehr schnell und sehr medial auch dargestellt, sodass eben auf der anderen Seite, glaube ich, eben auch das Bedürfnis nach ein bisschen Ruhe, etwas klarerer Klarheit und Einfachheit ein Bedürfnis ist, was ich total nachvollziehen kann.
Nun leiten Sie das Autismuszentrum hier bei uns im Oberlinhaus seit einigen Jahren. Sie haben Erfahrung mitgebracht und eben auch im praktischen Vollzug Erfahrung gesammelt. Für mich ist immer wieder die Frage, Menschen mit Autismus, und das ist ja nicht eine Diagnose, das gibt ein schönes Wort, das nennt sich Autismus-Spektrumsstörung, also ganz groß und ein breites Spektrum. Was umfasst das? Was muss ich mir unter diesem Begriff Spektrum vorstellen?
Also der Begriff Autismus-Spektrum ist ein Begriff, den gibt es jetzt die letzten 9 Jahre. Hier geht es im Prinzip um die Frage, bisher sind wir immer mit Begrifflichkeiten, wenn man so in die Diagnostiken guckt, haben wir damit gearbeitet, einer frühkindlichen Autismusdiagnose, Asperger-Autismus steht manchmal da auch drin, oder auch High-Functioning oder atypischer Autismus. Warum ist dieser Begriff Autismus-Spektrum-Störung entstanden? Der ist deshalb entstanden, weil es ein konkretes diagnostisches Problem gab, und zwar zunehmend Klienten, die in der Diagnosestellung zwischen die Schubladen geraten sind. Also sie waren nicht so richtig differenziert zuzuordnen. Und im Rahmen der Studien hat man eben auf der anderen Seite auch festgestellt, dass das, was wir da als unterschiedliche Ausprägung im Verhalten sehen, im Prinzip alle auf das gleiche Problem zurückzuführen sind. Und das Problem nennt sich eben Wahrnehmungsverarbeitungsstörung, also der Frage, Reize zu filtern, die Essenz einer Situation wahrzunehmen, damit zu arbeiten und andere Dinge, die vielleicht nebensächlicher sind, auch sein zu lassen, weil das nicht der Fokus dieser Runde oder dieses Gesprächs oder der Situation sind. Wenn man sich die Diagnose selber anguckt, guckt man im Prinzip auf drei große Bereiche, die im Prinzip relevant sind für eine Diagnosestellung. Das eine ist, die nennt sich nonverbale Interaktion, eine qualitative Beeinträchtigung der nonverbalen Interaktion. Was heißt das? Hier geht es im Prinzip um alles nonverbal Kommunizierte, also alles, was eben nonverbal passiert. Das ist Blickkontakt, das ist Gestik, das ist Mimik, das ist emotionaler Ausdruck bei mir selber und auch bei meinem Gegenüber. Es geht auch um situatives Verstehen. Warum tut jemand das, was er da tut? So, ja. Zweiter Aspekt, Kommunikation.
Kurze Rückfrage. Und ja? Das nehmen Menschen, die im Autismus
ja
oder im Spektrum sind oder ja leben, oder wie beschreibt man das am besten?
Die im Spektrum sind.
Sind, ah ja, na klar. Ja. Das nehmen die anders wahr. Oder nehmen es ja gestört wahr oder gar nicht wahr.
Naja,
oder ist es ganz unterschiedlich?
Es ist, na, gestört finde ich immer ein bisschen schwierig, weil eigentlich geht es um etwas anderes, eine andere Wahrnehmung. Okay. Ne? Wenn ich Teile einer Situation nicht wahrnehme, weil ich nicht zielgerichtet gucke, ich gucke auf was anderes, dann sehe ich ja nur die Hälfte von dem, was in der Situation ist. Und wenn ich nur die Hälfte oder einen anderen Teil der Situation wahrnehme als Sie, kann es sein, dass wir beide einen Konflikt haben,
ja,
weil Sie glauben, dass ich was nicht verstanden habe oder irgendwie vermeintlich etwas tue, was Sie provoziert. Und das sind häufig ist das einer der Situationen, die eben ja klassischerweise zu Konflikten führt. Genau. Zweiter Aspekt dieser Diagnostik neben der nonverbalen Kommunikation oder Interaktion ist das Thema Sprache. Und da teilt sich das so ein bisschen auf. Wir haben Kinder mit einer sogenannten frühkindlichen Diagnose. Das sind nicht alles kleine Kinder, sondern das sind Kinder, wo vor dem dritten Lebensjahr Auffälligkeiten sind. Was eint diese Kinder mit dieser frühkindlichen Diagnose? Die haben häufig eine ausbleibende Sprachentwicklung, also sie kommen nicht in Sprache, auch ein ganz großes Problem in Situationen, weil ich kann mich nicht mitteilen, was ich jetzt hier möchte.
Klar.
Bei den Kindern mit einer Asperger-Diagnose ist es so, dass die sehr, sehr gut sprechen. Die haben aber ein anderes Problem in der Kommunikation. Die haben Schwierigkeiten, in ein wechselseitiges Gespräch zu kommen. Wofür ist ein Gespräch gut? Wir tauschen uns aus, ich höre zu und ich sehe, wenn mein Gegenüber nicht mehr so ganz interessiert ist, müsste ich was anderes tun, damit wir weiter im Gespräch sind. Und bei diesen Kindern ist es häufig das Thema, dass es geht häufig um eine reine Bedürfnisbefriedigung. Sie fragen mich was, ich antworte und dann ist das Gespräch zu Ende. Smalltalk gibt es da nicht. Warum wollen wir uns über das Wetter unterhalten? Herr Neubauer, gucken Sie doch bitte aus dem Fenster. Dann wissen Sie das. Ja? Genau, also die Notwendigkeit von sozialem Gespräch ist nicht da.
Und der dritte Aspekt?
Und der dritte Aspekt sind die Interessen und Handlungen, also alles, was zum Thema Handlungsplanung. Wir haben häufig Kinder, die Schwierigkeiten haben, mit Handlungen zu beginnen und sie tatsächlich auch zu beenden, weil sie währenddessen nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Das sind häufig ganz alltagspraktische Sachen. Wie schmiere ich mir ein Brot? Wie ziehe ich mich an? Wie ziehe ich mich aus? Das sind aber auch so andere Dinge in Bezug auf Schule beispielsweise, so Problemlösungsstrategien. Jetzt habe ich hier eine Aufgabe, ich probiere das jetzt. Ich habe eine Idee, wie ich es mache, jetzt funktioniert das nicht. Ein Teil unserer Kinder versucht es vielleicht nochmal ein zweites Mal, wenn der Frust nicht ganz so groß ist, aber spätestens am zweiten, dritten Mal hört man auf, weil diese Strategie, die ich habe, funktioniert nicht, also geht es hier gerade nicht weiter. So, und das ist ein ganz großes Problem.
Nun haben Sie ja eben von den frühkindlichen Diagnostik ja auch gesprochen. Das ist ja ein ganz eigenes Thema. Ich kann mir gut vorstellen, dass es für Eltern ja in besonderer Weise eine Herausforderung ist, ihr Kind, das sie bekommen haben, zu beobachten, wahrzunehmen und irgendwann zu sagen, es wäre eigentlich Grund, dass wir mal etwas diagnostizieren lassen. Das Kind entwickelt sich anders, als wir das gedacht haben. Und dann kommen Sie, ist das richtig? Dann treten Sie in Erscheinung mit Ihrem Team?
Genau, also häufig ist es so, dass zunächst im Kindergarten oder auch Eltern, die von sich aus sozusagen das Auffälligkeiten bemerken, sich an uns wenden, um mit sich eben tatsächlich auch nochmal mit der Frage zu beschäftigen, brauchen wir eine Diagnose? Ja, nein. Warum stellt man oder worüber denken die Eltern danach bei dieser Frage, eben, wofür brauchen wir eine Diagnose? Häufig gibt es da um die Sorge, wenn wir diese Diagnose haben, gibt es Dinge, die nicht mehr möglich sind, also die wir dann verunmöglichen. Gibt es da ein Label, was im Prinzip mein Kind in seiner Entwicklung für das, was in Zukunft ist, das daran hindert? Das ist zum Beispiel eine ganz konkrete Sorge. Mhm. Ja, häufig geht es aber im Prinzip immer um das Thema, und das ist unabhängig davon, ob das Kinder mit einer frühkindlichen Diagnose oder mit Asperger sind, häufig eben neben dem Thema Kommunikation auch nochmal um das Thema Kontakt zu Gleichaltrigen. Was mache ich denn mit anderen Kindern? Was spielt man denn da so? Und wie ist man da, wenn man zusammen was spielen möchte? Und da haben insgesamt fast alle Kinder Schwierigkeiten damit, da überhaupt eine Idee zu entwickeln. Das ist einer der ganz belastenden Faktoren, gerade für Eltern. Naja, weil es einfach darum geht, irgendwie mit dabei zu sein, Freunde zu haben, soziale Kontakte zu haben. Und jetzt wird mein Sohn nicht eingeladen zum Kindergeburtstag. Er ist der, über den sich alle im Kindergarten aufregen. Und das macht schon was mit den Eltern, ganz klar. Und auf der anderen Seite aber gibt es natürlich auch Probleme, die es zu Hause gibt. So, und was manchmal oder häufig nichts damit zu tun hatte, was man sich eben überlegt hat, als man ein Kind bekommen hat. Und genau, und das ist einfach so einer der belastenden Situationen und eben auch die Frage, wofür ist die Diagnose gut? Grundsätzlich ist es so, umso frühzeitiger man anfängt, und dafür ist eben diese Autismusdiagnose notwendig, ist auch die Prognose im Sinne von Entwicklung für das Kind essentiell.
Weil sämtliche Fördermöglichkeiten dann möglich sind. Genau. Ne? Weil die Diagnose ist ja sowas wie so ein, sozusagen die Eintrittskarte in all die Fördermöglichkeiten, genau, die es dann ja auch am Ende auch gibt. Ne?
Genau, also es ist eine ganz klare Anspruchsbegründung im Sinne von, alle autismusspezifischen Leistungen sind erst dann im Prinzip zu beantragen oder zu bewilligen seitens des Jugend-Sozialamtes, wenn eine Diagnose tatsächlich vorliegt. Genau.
Jetzt sagten Sie auch im Vorgespräch, für die Familien ist das ja erstmal auch ein Prozess, dahin zu kommen, zu erkennen, dass das Verhalten des Kindes nicht mit irgendwie einem Bock oder sowas zu tun hat, ja, den das Kind gerade hat, oder mit vielleicht meinen erzieherischen Maßnahmen oder meiner Unentspanntheit oder was auch immer, sondern tatsächlich eine Entwicklungsstörung sozusagen bei dem Kind vorliegt, die besondere Hilfe auch braucht. Ne?
Absolut. Ja. Und da, glaube ich, gibt es auch da auf ja, sehr gespürige Eltern, die das spüren und auch auf dem Weg sind, da was eine Diagnostik zu bekommen und dennoch aber einen ganz langen Weg haben, weil sie an Stellen angekommen sind, wo das irgendwie gerade nicht passt oder die im Prinzip da nicht die Antwort dazu geben können zu dem Thema Autismus. Das heißt, wir haben teilweise Familien, die 3-4 Jahre in verschiedenen diagnostischen Prozessen sind, so um dann, bis sie dann am Ende dahin kommen, wo sie sind, eben zu dem Thema, wir haben jetzt eine Autismusdiagnose erhalten für unser Kind. Das heißt, da ist auch nochmal ein ganz langer Leidensweg, auch innerhalb der Familien, weil man hin und wieder und wieder und wieder in diagnostische Prozesse ist, in psychiatrischen Praxen unterwegs ist, verschiedenste therapeutische Maßnahmen absolviert, die eben nicht den durchschlagenden Effekt haben oder den Effekt im Sinne von, da gibt es einen entwicklungsförderlichen Prozess beim Kind.
Und dieser entwicklungsförderliche Prozess, der schließt ein, dass Autismus in diesem Sinne nicht heilbar ist, aber dass sowohl die Betroffenen als eben auch die Angehörigen, das soziale Umfeld, lernen kann, damit umzugehen. Denn die Herausforderungen sind hier nicht nur für die Betroffenen da, sondern gerade bei Kindern, man ist eingebunden in ein System der Familie, des Kindergartens oder der Schule. Und auch später, wenn Menschen mit Autismus im Berufsleben stehen, sich darauf vorzubereiten, dass es Menschen gibt, die anders reagieren, die Wahrnehmungs- und Kommunikationsstörungen haben. Und das macht begleitet, diagnostiziert, ja, und unterstützt das Autismuszentrum im Oberlinhaus.
Genau.
Das einzige im Land Brandenburg, richtig?
Ja, wir sind Kontakt- und Beratungsstelle des Landes Brandenburg. Wir selber diagnostizieren nicht, sondern verweisen da an niedergelassene Kinder- und Jugendpsychiater. Aber was alles zum Thema Förderprozess angeht, ist das natürlich nochmal, auch da gibt es einen heilpädagogischen diagnostischen Prozess, wo es darum geht, zu schauen, es gibt hier Aufträge oder Ziele, an denen wir arbeiten sollen, um zu gucken, wie kann der Weg aussehen, um dahin zu kommen. Ne? Man kann sich das so ein bisschen so vorstellen wie ein Haus bauen. Das Thema Sprache. Wir haben häufig gerade bei den Kindern mit einer frühkindlichen Autismusdiagnose das große Thema. Wir möchten gerne, dass unser Kind spricht. Wenigstens soll unser Kind Mama und Papa sagen können. Sprache ist was ganz sehr Kompliziertes und um da im Prinzip zu schauen, wie können wir das anfangen, um in Richtung Sprache zu kommen, braucht man eben diese Diagnostik. Häufig geht es am Anfang um so ganz schlichte Sachen wie mal eine Bodenplatte gießen oder in einer Metapher gesprochen, ne? Oder nochmal Steine nachzusetzen, die eben in diesem Fundament noch nicht so da sind, um eben über Sprache zu sprechen.
Herr Neubauer, Sie haben den Auftakt unseres Gespräches mit Manuela Paul mit dem Kino gemacht.
Ja.
Kann ja auch der Abschluss unseres kurzen Gespräches sein. Frau Paul, das kann ja eine Perspektive, ein Ausblick sein. Ist das die Realität, mit der Sie zu tun haben?
Naja, also ich sag's mal ganz ehrlich, der Rain Man Film ist einer der Filme, die jetzt eher mit, auch da metaphorisch gesprochen auf dem Index ist, weil er eine Zielgruppe oder eine Personengruppe zeigt, die es so mal gibt, aber es ist nicht der Regelfall. Hm. Was meine ich damit? Ich meine vor allem deshalb, weil im Fall Rain Man gibt es eine, das nennt sich Savant, eine besondere Begabung, die dieser Klient da im Prinzip mitbringt. Der kann Zahlenkolonnen auswendig und zwar durch spontan hingucken, kann der die gesamte Telefonbuch da auswendig sagen und andere Dinge. Da gibt es welche im Spektrum, die das haben. Das ist aber ein ganz kleiner oder eine sehr kleine Gruppe, die das betrifft. Auf der anderen Seite finde ich, ein Film soll ja auch einer breiten Masse, die zum Thema Autismus jetzt noch nicht so die Berührungspunkte hat, etwas erzählen. Das tut ja, glaube ich, weil jeder hat irgendwie eine Idee dazu, worum es da geht. Häufig aber, und das ist das eben, wie gesagt, warum der bei mir auf dem Index ist, sehr überzeichnet. Mir ist natürlich klar, dass der Film muss ja eben auch erzählt werden, auch für jemanden, der das eben nicht kennt. Und diese Feinheiten, über die wir nachdenken, sind Dinge, die ja jemanden, der damit nichts zu tun hat, erstmal nicht so auffällt. Und ne, so ein Film lebt eben einfach von einer Überzeichnung, ganz klar.
Und das, anders als diese besonderen Begabungen, die in diesem Film dargestellt werden, sind oft Erwachsene ja von weiteren Morbiditäten betroffen, ne? Also Depressionen, Selbstzweifel und ja. Eher solche Themen, die sich natürlich in so einem Hollywood-Film nicht verarbeiten lassen, aber die am Ende dann doch ihren Alltag stärker bestimmen als diese besonderen Begabungen, oder?
Absolut. Wir haben gerade bei dem Klientel mit einer Asperger-Diagnose ist gerade mehr der ganze Bereich der Komorbiditäten sehr stark ausgeprägt. Ne? Ob das, wie gesagt, Sie haben das sehr schön ja schon gesagt, Depression, das Thema Suizidalitäten, großes Thema, das Thema Ängste, Angststörungen, aber auch das Thema Essen und das Thema Essstörungen. Auch das ist ein Thema, was so gerade in den letzten Jahren massiv zugenommen hat, ganz klar. Und das sind natürlich Themen, die kann man, finde ich, so filmmäßig vielleicht nur bedingt erzählen. Und der letzte Aspekt dabei, und das finde ich nochmal ein ganz wichtiges Thema, ist das Thema Selbstwert und Selbstbild, weil wir ganz oft sehen, egal wie stark beeinträchtigt die Kinder sind, gibt es sehr wohl eine Wahrnehmung dazu, was Menschen von mir glauben und ob sie mir etwas zutrauen oder nicht. Und da erleben viele Kinder genau diesen Moment, eben, dass man denen das nicht zutraut, weil sie ja Autist sind, weil sie eben eine Besonderung darstellen. Und das finde ich einen ganz wichtigen Teil unserer Arbeit im Autismuszentrum aufzumachen. Jeder Mensch hat eine Einschränkung oder Dinge, die er nicht gut kann. Und die Aufgabe ist ja, für jeden einzelnen Weg zu finden, damit klarzukommen.
Ja, das war jetzt wirklich spannend, ne? Und eins, ich glaube, ein Schlüssel ist wirklich, dass das Umfeld der Kinder einbezogen ist in die Arbeit. Das, ich glaube, der Hauptschlüssel ist das Verhalten der Eltern, selber zu reflektieren, wie gehe ich mit dem Kind und bestimmten Situationen um es auch leichter zu machen, wenn Konflikte entstehen, aber eben auch das Umfeld Kita, Schule und ja, nahestehende Freunde und Verwandte. Ich glaube, das ist wichtig, alle mit einzubeziehen.
Also es ist ein systemischer Ansatz und der ist total wichtig, klar, weil ja niemand isoliert lebt oder andersrum, wenn man das nicht macht, treibt man Menschen mit Autismus möglicherweise in die Isolation?
Ja, ich glaube, das ist ja, das sagte sie ja, ne? Dass wenn Kinder dann nicht eingeladen werden zum Kindergeburtstag, weil sie in ihrem Verhalten eher auffällig, problematisch, also aus Sicht der Kinder meine ich jetzt, nicht eingeladen werden. Darum ist, glaube ich, der Schritt, eine Öffnung hinzubekommen und einzubeziehen, aktiv einzubeziehen, wirklich ein Schlüssel. Ja.
Und das Besondere ist oder das Wichtige ist tatsächlich, dass man, je eher man damit anfängt, umso leichter wird es. Natürlich sind Kinder in einer Kindereinrichtung oder in der Frühförderung, wenn sich die Kinder vielleicht auch dort schon in Gruppen miteinander kennenlernen oder dann in eine Kita kommen, in eine Kindertagesstätte kommen, ist der Umgang leichter, das auch wahrzunehmen. Es wird gar nicht mehr als etwas Besonderes erlebt, wenn ein Kind durch sein autistisches Verhalten durchaus anders reagiert, Emotionalität zum Beispiel nicht so zeigt.
Und so zieht sich das ja auch durch das Leben der Kinder und das können wir ja als Oberlinhaus auch sagen, wir haben in den verschiedenen Bereichen ja Leistungen rund um das, um Klienten im Autismus-Spektrum.
Also Autismus ist tatsächlich seit weit über 10 Jahren ein Querschnittsthema. Es begann irgendwann im Kindergartenbereich, dass man gemerkt hat, hier kommen, sind Kinder mit Autismus. Dann hat sich im Oberlinhaus zusammen mit 2 anderen Trägern eine Expertengruppe gegründet. Mhm. Und wir haben zunächst in Berlin und dann auch hier in Potsdam und in Brandenburg Expertise aufgebaut. Und inzwischen ist das tatsächlich etwas, was ja auch biografisch weiterwandert. Mhm. Wenn es in der Kindertagesstätte im Oberlinhaus beginnt und die Kinder dann irgendwann entweder in eine Regelschule kommen und durch Schulbegleitung Assistenz erfahren oder eben in der Oberlin-Schule unterrichtet werden, dann ist das die nächste Etappe. Und man kann auf die Kompetenz, die man im Autismuszentrum kennengelernt hat, kann man auch weiterhin aufbauen.
Und das haben wir ja im Berufsbildungswerk beispielsweise auch, ne? Dass wir dort ein eigenes Team haben, was die Jugendlichen dann begleitet, die im Autismus-Spektrum leben.
Also die Weichenstellung nach der 10. Klasse der Oberlin-Schule, geht man in eine Berufsbildung, zum Beispiel bei uns im Berufsbildungswerk, oder geht man in eine Werkstatt. Der Fundus des gesammelten Wissens in verschiedenen Gesellschaften des Oberlinhauses, wie geht man mit Menschen, die Autismus haben, um? Darum geht es ja.
Ja.
Also. Der ist vorhanden und der wird, und das finde ich jedenfalls, ganz gut angezapft auch.
Ja. Also eine bereichernde, ein bereichernder Podcast, hoffe ich. Also mir hat es jedenfalls Spaß gemacht.
Wir haben wie immer viel dazugelernt, das haben Sie vorhin schon angedeutet. Es war wirklich spannend, Frau Powell zuzuhören und wir hoffen Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat es auch einen Einblick gegeben in eine Welt, die uns im Alltag vielleicht nicht so allgegenwärtig ist.
Ja, das denke ich in jedem Fall, hoffe ich. Naja, werden andere beurteilen, es war jedenfalls wieder ganz chronisch-diakonisch.
Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit, auf Wiedersehen sagen Matthias Fichtmüller
und Thomas Neubauer.
Menschen bilden, begleiten und behandeln. Das ist das Oberlinhaus. Im Podcast Chronisch-Diakonisch.